Ne? Also die Arbeitsalltag kann tatsächlich aussehen, ich muss früh in Gummistiefeln und Schutzkleidung mal im Schweinestall mit rumlaufen, weil da ein Klient arbeitet und habe anderthalb Stunden später einen Termin auf irgendeinem Ministerium oder in irgendeiner Verwaltungsszenerie. Das kann vorkommen. Also ich habe immer als IFD-Mitarbeiter gesagt, ist immer ganz gut, wenn man ein Jackett und ein paar Gummistiefel im Auto liegen hat, wenn man unterwegs ist.
So, bevor ich heute gleich die Folge mit dem Herrn Jäger noch aufnehme, setze ich mal noch mein absolutes Lieblingsgericht an. Ich bin ja nicht so derjenige, der so fürs Kochen ist, sagen auch meine Freunde. Aber was ich kann, ja, das sind Krautnudeln. Und die müssen auch ein bisschen köcheln so nebenbei. Von daher sollte das zeitlich eigentlich gut passen.
Herzlich willkommen zur 8. Folge der Malteserblicke, dem Podcast des Maltesers aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein? In dieser Folge erwartet mich Herr Jäger. Er ist Leiter des Integrationsfachdienstes und Projekte und Referent im Bereich der Verbandsarbeit und dem Ehrenamt. Mit ihm konnte ich mich schon eine Stunde lang mit technischen Problemen auseinandersetzen. Somit haben wir von vornherein eine recht besondere Beziehung aufbauen können.
Ah, das sieht doch gut aus. Dann brauchen wir jetzt mal noch die Dunstabzugshaube. Deckel drauf. Gut, dann kann das jetzt köcheln. Und dann kann ich mich ja schon mal rüber begeben in mein kleines Kabuff. Ja, und dann rufen wir mal den Herrn Jäger an.
Ronald Jäger, hallo.
Hallo, Herr Jäger.
Hallo, Herr Pietsch.
Wahnsinn. Sehr schön. jetzt habe ich glatt vergessen, was ich sagen wollte.
Es ist, sonst die Technik ausprobieren.
Ja, es ist, als hätten wir das schon mal gemacht. Sie sind
genau,
sehr,
das ist wie so ein Déjà-vu.
Sie sind sehr versiert, glaube ich, habe ich das Gefühl.
Echt?
Ja, wer weiß. Okay, gut. Herr Jäger, wie geht's Ihnen?
Ja, eigentlich ganz gut. Ich bin gespannt auf die nächste Stunde mit Ihnen im Gespräch und freue mich auf den Podcast.
Oh, da haben Sie jetzt aber viel versprochen, dass der Podcast jetzt definitiv eine Stunde wird, das kann ich noch nicht versprechen.
Das war gerade so angekündigt, beziehungsweise wir haben ja fast schon eine Stunde hinter uns
ja,
mit
richtig.
Der technischen Installation.
Das ist eigentlich noch so eine Anekdote für sich.
Genau, ich hätte vielleicht besser sagen sollen, ich freue mich auf unsere zweite Runde, auf unseren zweiten Podcast, den wir ja im Kern schon machen. Und
Ja, das stimmt. Also wir haben schon für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, wir haben uns schon einmal getroffen, eine Stunde lang am Mikrofon rumgedoktert und es hat einfach nicht funktionieren wollen.
Es hat nicht sein sollen, ne? Es hat nicht sein sollen.
Dafür wird es aber jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme einfach besser, als es an dem vorherigen Zeitpunkt hätte sein können oder so.
Ah, okay, jetzt legen Sie die Messlatte wieder ziemlich hoch, aber okay.
Ja, da habe ich ja noch ein bisschen Einfluss drauf, mal schauen. Im besten Fall bearbeite ich das dann einfach so, dass es okay klingt.
Und wir geben den Hörern natürlich am Ende noch eine kurze Auflösung, was das technische Problem war für die folgenden Podcast-Sendungen, dass da nicht der ein oder andere dann ähnlich verzweifelt wie wir am letzten Donnerstagabend.
Genau, also stay tuned dafür, was am Ende das Problem vielleicht doch gewesen ist und ja, vielleicht schon eine Tischkante, wo man reinbeißen kann, bereithalten. Es ist absolut sinnvoll. Es war absolut
banal eigentlich, wie wir es fast schon gedacht haben.
Total banal, aber wir haben in der Zwischenzeit ziemlich viel Software kennengelernt und viel an unseren Rechnern ausprobieren können, was wir, glaube ich, sonst im normalen Leben nie gemacht hätten. Und jetzt haben wir auch, denke ich, ein ziemlich tiefes IT-Know-how. Also wer da vielleicht Fragen hat, der kann ja dann gerne auf uns zukommen.
Das heißt ja immer Hilfe zur Selbsthilfe. Wir haben quasi,
richtig.
Wir haben quasi umgeschult.
Genau. Ja.
Okay, aber noch sind wir nicht so weit, dass wir irgendeinen neuen Beruf erlernen können, sondern, Herr Jäger, Sie sind Leiter für den Integrationsfachdienst und für Projekte und Referent für Verbandsarbeit Ehrenamt. Das klingt ja schon ganz ziemlich viel.
Das ist auch ziemlich viel, aber auch sehr schön und sehr spannend.
Was macht man denn bei diesem Integrationsfachdienst? Da fangen wir mal quasi vom Anfang an dieses großen, sperrigen Begriffs.
In der Tat, der Begriff ist sperrig. Integrationsfachdienst, man kann es natürlich auch abkürzen und einfach IFD sagen. Wie so viele, da können sich, glaube ich, die meisten mehr darunter vorstellen. Der Integrationsfachdienst ist ein Fachdienst, der im Auftrag des sächsischen oder des kommunalen Sozialverbands in Sachsen arbeitet und das Ziel hat, Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben zu unterstützen, zu begleiten und natürlich auch Unterstützung zu geben, den passenden Berufsweg auch zu finden oder eine passende Tätigkeit auch zu finden. Das heißt also, das Tätigkeitsspektrum ist da unglaublich breit. Spannend finde ich an diesem Dienst immer, ist vielleicht für unsere Hörer auch ganz interessant, dass wir im Bezirk die einzigen sind, die diesen Integrationsfachdienst in der Malteserwelt auch haben. Und das macht mich immer ein bisschen stolz. Und deswegen freue ich mich auch, dass Sie diese Frage im Podcast mit erwähnen und ich da vielleicht auch ein bisschen was zu diesem Dienst erklären und erzählen kann.
Als ich das erste Mal Integrationsfachdienst gehört habe, war es tatsächlich so für mich, letzte Folge hatten wir Flüchtlingshilfe, Integrationsfachdienst, da geht's ja auch in diese Richtung.
Ja, das wird auch oft verwechselt, muss man dazu sagen. Und es gibt ja Integrationslotsen, Integrationsdienste, aber der Name Integrationsfachdienst, der ist tatsächlich auch gesetzlich verankert und ziemlich alt, wenn man es mal so nimmt, findet sich im SGB 9 und hat tatsächlich den Hintergrund, Menschen mit Behinderung zu integrieren in das Arbeitsleben.
Jetzt muss ich glatt mal fragen, nur integrieren oder inkludieren?
Oh, das ist jetzt eine spannende Frage. Also vor ein paar Jahren haben wir über das Thema Inklusion immer ziemlich breit gesprochen, auch im Integrationsfachdienst. Und dann hieß es auch mal, der Integrationsfachdienst klingt nicht mehr so modern. Wir müssten eigentlich Inklusionsfachdienst oder sowas heißen. Aber wir haben doch gemerkt, dass Inklusion ziemlich schwierig und herausfordernd ist und das Thema Integration gar nicht mal so falsch ist in der Konstellation. Uns geht es tatsächlich um die Integration der Menschen mit Behinderung in das Arbeitsleben. Das heißt, die Begleitung in diese Welt, in die Arbeitswelt und dann letztendlich auch die Aufrechterhaltung der Tätigkeit, in der sie auch stehen. Und das kann man tatsächlich vielleicht auch unter Integration verstehen. Inklusion natürlich besser, aber ich glaube, da gehört so viel dazu. Das wäre auch nochmal ein Podcast für sich selbst, wo man sich nur zu diesem Begriff vielleicht auch unterhalten könnte.
Ich glaube, da gibt's auch mittlerweile schon eine Menge anderer Folgen.
Ja, genau.
In anderen Podcasts, die ich jetzt nicht benennen kann, aber garantiert, das ist ja sehr umfassend. Wenn jetzt ein Mensch mit Behinderung zu Ihnen kommt und sagt, helfen Sie mir. Erstens, bei was genau helfen Sie? Klar, Sie sagten Eingliederung in die Arbeit, aber was heißt das und wie können Sie da helfen?
Ja, also das, wo wir unterstützen, also zum einen Integration in Arbeit muss man immer noch ein bisschen differenzieren. Hier arbeiten wir sehr eng auch mit den Behörden zusammen, die Unterstützung bei der Arbeitssuche bieten oder anbieten. Das sind klassisch die Agenturen für Arbeit oder die Jobcenter, Rentenversicherungsträger. Die haben in der Regel dann auch originär den Auftrag der Arbeitssuche, Arbeitsvermittlung. Mitunter kommen aber Menschen zu uns, die in diesem Behördensystem nicht zurecht wissen oder vielleicht auch gar nicht wissen, wo sie ansetzen sollen, wer sie unterstützen kann bei dieser Fragestellung. Und da sind wir im ersten Step diejenigen, die da auch so ein Stück die Wege aufzeigen, die Unterstützung auch anbieten, beratend anbieten und da gerne auch Ansprechpartner in diesem Prozess auch sind. Die Hauptaufgabe von uns ist eigentlich dann aber mehr die Sicherung und Begleitung im Arbeitsleben. Also das ist eigentlich so die die große Kernaufgabe, wo Menschen zu uns kommen und sagen, ich habe eine Einschränkung, ich habe eine Behinderung, ich bin aber im Berufsleben und habe jetzt die oder eine andere Fragestellung, ich kann bestimmte Tätigkeiten nicht mehr machen. Oder mein Arbeitgeber hat sich an mich gewendet und gesagt, er hat eine neue Aufgabe für mich, die ich jetzt aber aufgrund meiner behinderungsbedingten Einschränkung nicht machen kann. Das ist dann eigentlich so der Kernauftrag, wo wir tätig werden, wo wir dann schauen, mit dem Arbeitgeber ins Gespräch auch gehen können, den Arbeitnehmer begleiten können, da auch vermitteln können und moderieren können, weil das ist immer so das eigentlich Entscheidendste mit. Also viele Arbeitnehmer in dem Sinne haben dann auch so ein bisschen die Angst, wie kann ich jetzt mit meinem Arbeitgeber sprechen, und mal platt gesagt, wirkt er mir jetzt eins rein, wenn ich jetzt mit meiner Behinderung komme, verliere ich dann meinen Arbeitsplatz. Hier sind wir als Partner dann mit zur Seite, sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber, um ja nach Wegen zu suchen, nach Lösungen zu schauen, die das Arbeitsverhältnis dann auch entsprechend absichern und weiterführen können. Also Moderator zwischen Arbeitnehmer, Arbeitgeber, aber natürlich auch den verschiedenen Unterstützungsformen und Möglichkeiten, die da einfach auch da sind, ne? Und das sind so die Schwerpunkte, was wir im Integrationsfachdienst auch machen. Was ich vielleicht auch in dem Zusammenhang gleich noch mit erwähnen möchte, ist das Thema der Unterstützung bei der Berufsorientierung. Das ist bei uns ein ganz wesentlicher Arbeitsschwerpunkt geworden. Das heißt, hier begleiten wir Schüler aus dem G-Schulbereich im Übergang Schule-Beruf. Das heißt also, das ist ja so ein ganz, ganz wesentlicher Lebensabschnitt, die Schule verlassen und ins Arbeitsleben gehen. Und für die Schüler war vor noch nicht allzu langer Zeit der Weg so ein Stück weit vorgegeben. Also ich habe die Schule verlassen und bin klassisch in die WFBM übergegangen. Aber in den letzten Jahren hat sich in dem Feld unglaublich viel getan, sich unglaublich viel neue Wege auch aufgezeigt, wo wir mit unserer Berufsorientierung unterstützen, diese Wege für den Schüler mit erschließen, ihn da begleiten, ihn in Praktikas erproben lassen, diese Praktikas auch mit begleiten, um ja doch mal andere Wege des Übergangs Schule-Beruf zu entdecken und letztendlich dann auch zu gehen. Das ist eine ganz spannende Arbeit, die wir zuletzt auch verstärkt bei uns im Integrationsfachdienst machen. Ja, und darüber hinaus ja auch noch in vielen Facetten in dem Bereich. Also auch als Beispiel noch hinzugesagt, wir haben auch noch einen speziellen Fachdienst für Menschen mit Hörbehinderung. Das heißt also, haben wir Kollegen oder eine Kollegin, die dolmetschen kann, also Gebärdendolmetschen kann, da halt auch kommunizieren kann. Und wir haben auch einen Fachdienst, der sich für Menschen mit Sehbehinderung explizit nochmal beschäftigt und da auch Unterstützung gibt, weil da auch immer noch ein paar Besonderheiten da sind, wo wir nochmal ein extra Know-how letztendlich auch reinlegen.
So.
Integrationsfachdienst kann man unglaublich viel erzählen. Das ist fast schon eine eigene Folge oder ziemlich tief. Da komme ich ja auch ein Stück her. Da bin ich so in die Malteser-Welt damals ja auch eingestiegen. Ja, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel plapper an der Stelle.
Nein, absolut nicht. Das ist wirklich sehr spannend. Also ich konnte mich gerade zurücklehnen, ja? Und quasi einen Podcast hören.
Okay.
Also Meta-Podcast für die das jetzt hören. Also ihr hört jemanden zu, der einen Podcast zuhört oder so.
Ja, auch mal schön.
Genau. Eine Frage habe ich aber trotzdem zu den G-Schulen. Was ist eine G-Schule und was ist eine WFBM?
Ach so. Ja, also eine Förderschule für geistig behinderte Kinder und Jugendliche. Also für die Kinder und Jugendliche, die insbesondere eine geistige Behinderung auch haben, gibt es diese spezielle Schulform in Sachsen. Und ja, besondere Schulform ist in dem Sinne, dass da auch die Behinderungsformen da auch nochmal anders berücksichtigt werden können in der Beschulung und ja, ich sag mal, die Regelschulzeit auch nochmal anders aufgestellt ist. Also diese Schüler gehen 12 Jahre in die Schule. Und die letzten 3 Schuljahre decken dann sozusagen die Berufsstufenzeit ab, mehr oder minder. Und während dieser Phase begleiten wir die Schüler bei der Berufsorientierung. WFBM heißt dann übersetzt Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Das ist also sozusagen der Arbeitsbereich, auf dem man sich jetzt mal so den Arbeitsmarkt anschaut. Das sind so die Einrichtungen, wo Menschen mit Behinderung verschiedene Tätigkeiten machen können. Sowohl in den Einrichtungen selber als auch natürlich dann auch im Außenbereich oder an Außenarbeitsplätzen. Also das ist auch ein ziemlich breiter Arbeitsbereich auch für diejenigen, die dort ihrer Arbeit nachgehen. Und auch für diejenigen, das habe ich vorhin fast vergessen noch zu sagen, auch für diejenigen sind wir natürlich als Integrationsfachdienst da, Denn der WFBM-Bereich ist auch ein Bereich, der sich in den letzten Jahren unglaublich weiterentwickelt hat. Na, früher war das so, wenn ich da meine Tätigkeit begonnen habe, dann war ich in dieser Einrichtung beschäftigt, konnte da meiner Arbeit nachgehen, hatte aber vielleicht ein bisschen die Hürde, diesen Arbeitsbereich wieder zu verlassen und vielleicht doch mal in Richtung allgemeiner Arbeitsmarkt das ein oder andere auszuprobieren. Und da sind wir aber auch als Integrationsfachdienst da, diese Wege mal mit zu begleiten, zu erschließen und denjenigen in diesem Ausprobieren, in dieses Herantasten an den Arbeitsmarkt oder an die Anforderungen des Arbeitsmarkts auch Unterstützung zu bieten. Auch eine schöne Arbeit. Ausbaufähig sicherlich, da sind wir in der Berufsorientierung, denke ich an vielen Punkten schon mal einen Tacken weiter, aber zeigt einfach vielleicht auch nochmal, wie groß die Bandbreite im Integrationsfachdienst letztendlich auch ist.
Also Sie fangen ja dann quasi ja wirklich, was das angeht, wirklich auch mit von Null an. Also was heißt von Null? Also ab schulfähigem Alter bis hin in die Erwachsenenbildung, genau, bis hin zur Arbeit. Also sehr umfassend, ne?
Ja, und so kann man es auch sehen. Also wir haben durchaus Klienten, die wir ihr gesamtes Berufsleben begleiten können und sicherlich auch begleiten werden. Und das fängt tatsächlich in der Schulzeit an, geht dann im Übergang Schule-Beruf weiter. Und wenn im Arbeitsleben die eine oder andere Unterstützung notwendig ist, dann sind wir als Integrationsfachdienst da. Und wir ziehen uns erst dann zurück, wenn das Rentenalter dann erreicht ist und derjenige seine wohlverdiente Rente dann auch genießen kann. Dann lassen wir ihn auch in Ruhe als IFD.
Ja, aber bis dahin hat man ja schon eine bestimmte Bindung aufgebaut.
Ja, ne? genau. Und die ist mitunter auch sehr wichtig. Und das zeichnet auch diesen Dienst ein Stück weit aus. Uns war es eben auch wichtig, deswegen haben wir auch die Berufsorientierung so als Schwerpunkt für uns entdeckt, dass wir frühzeitig vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit der Unterstützung starten können. Und denjenigen, sofern er das dann braucht und auch wünscht, auch weiter in seinem Arbeitsleben begleiten und unterstützen können. Und das ist auch sehr, sehr dankbar auch von unserem Klientel. Das erleben wir immer wieder und da entstehen eigentlich über die Jahre hinweg auch gewisse Bindung an denjenigen. Und das geht mir beispielsweise so, vielleicht als Beispiel, ich habe 2005 im Integrationsfachdienst als Fachberater angefangen, habe damals viele Klienten betreut, die auf der Arbeitssuche waren und diejenigen, die ich damals tatsächlich in Arbeit auch vermitteln konnte, die ein Arbeitsverhältnis begonnen haben, die rufen heute noch an und erzählen mir kurz, wie es auf Arbeit so läuft, was gerade aktuell anliegt und haben die Bindung nie verloren. Und das macht immer wieder auch Spaß in der Arbeit, das muss man sagen. Also es ist nicht nur einfach so ein Beraten und dann ist derjenige weg, sondern man sieht auch denjenigen wirklich in seinem, in seinem Leben, in seinem Berufsleben auch wieder. Finde ich schön.
Das finde ich wirklich schön. Es ist so ein bisschen wie die Entwicklung eines Kindes quasi mitzubekommen, bei mir in dem Fall von der ersten bis zur vierten Klasse und bei Ihnen ja dann quasi ein ganzes Leben letzten Endes irgendwo.
Ja. Also ich habe einen Klienten, ich weiß gar nicht, ob man so ein Beispiel nochmal bringen kann in dem Moment, ob wir die Zeit jetzt noch haben,
klar,
aber das erzähle ich ganz gerne. Ich habe einen Klienten in der Schule kennengelernt, da war der dann eben mit Übergang in die Berufsschulstufenzeit, also 10. Klasse so in etwa. Und der Schüler hatte den großen Wunsch, später mal irgendwo in der Autowerkstatt zu arbeiten. Da waren wir am Anfang alle skeptisch. Schule, Arbeitsagentur, die Eltern. Wir haben gesagt, naja, das schafft er eigentlich nicht. Also das ist einfach nicht, von der Leistung her kriegen wir das nicht hin. Von den schulischen Leistungen, die geben es nicht her. Aber derjenige wollte das unbedingt. Und wir haben dann einen Kfz-Betrieb erschlossen, der auch total skeptisch war, der gesagt hat, nee, also kann ich mir nicht vorstellen, auch noch ein Schüler aus einer G-Schule, wie soll der denn bei mir in der Kfz-Werkstatt arbeiten? Also mal unter uns gesprochen, nicht, dass der uns die Autos kaputt macht oder irgendeinen Fehler macht, weil das kann ja dann schon schlimm werden, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und es hat sich aber dann ergeben, dass er gesagt hat, ach na ja, wir probieren's. Und der Schüler hat dann sein Praktikum in der Schulzeit da begonnen bei dem Betrieb. Und das ist richtig gut losgegangen. Also nach einer Zeit hat der Arbeitgeber dann mal gesagt, also mit dem Praktikanten bin ich total zufrieden. Der kommt jeden Tag mit einer unglaublichen Motivation zu uns. Der hat eine Freude hier auch an Arbeiten, wo sonst vielleicht ein Schüler aus der Oberschule oder Gymnasium eher demotiviert in der Ecke gestanden hat. Der hat einfach eine große Freude bei uns hier in diesem Bereich zu arbeiten. Und das hat sich dann dahingehend weiterentwickelt, dass nach der Schule der Arbeitgeber gesagt hat, na, der ist eigentlich unverzichtbar für uns geworden. Also der packt überall mit an. Und wir können uns durchaus vorstellen, ihn bei uns in dem Bereich Kfz, Fahrzeugpflege, Waschanlage mit einzustellen. Aber wir sagen gleich dazu, er macht dann nur die Autos sauber, also mit Auto reinfahren und so, können wir uns nicht vorstellen. Das Spannende daran ist, also das war vor über 10 Jahren, dieser Prozess. Und das Spannende ist, dass dieser ehemalige Schüler und jetzt dort Arbeitnehmer seit langen Jahren in der Zwischenzeit seinen Führerschein gemacht hat, was damals niemand für möglich gehalten hat, und völlig allein, selbstorganisierend dort diese Waschanlage mit unter sich hat und dort bedient. Das ist insofern spannend. Ich bin dann selber Kunde bei diesem Autohaus geworden, auch noch aus anderen Gründen, also nicht nur wegen ihm, sondern weil das einfach dort auch passt. Und ich finde das immer wieder schön, wenn ich da mit meinem Auto hinfahre und er mein Auto übernimmt, in die Waschanlage reinfährt und ich kriege das super toll wieder. Hätte ich damals nie für möglich gehalten, dass sowas in dieser Konstellation auch gelingt. Das sind so die schönen Beispiele, die da irgendwo auch da sind. Und er kommt immer wieder und erzählt mir dann von seinen aktuellen Sachen, die er gerade so da hat und von irgendwelchen Themen. Da ist also wirklich auch eine Bindung entstanden.
Und da sieht man sich ja auch ein bisschen.
Ja.
Das eine Auto wäscht das andere quasi.
Genau, richtig, wenn man es so nimmt. Genau. Und da gibt es noch viel mehr Beispiele. Und bei uns, bei den Kollegen, die eine oder andere wirklich spannende Anekdote. Und das ist so eine sehr, sehr schöne Rückmeldung, die man auch in diesem Dienst auch bekommt.
Vor allem auch sehr plastisch tatsächlich.
Ja. Genau, richtig.
Und lebensnah, was das angeht, ne? Also es ist trotzdem, ne, Sie sagen es selber, Sie waren dort und dann sind Sie jetzt natürlich aus anderen Gründen meinetwegen, aber man ist trotzdem noch irgendwie dran. Also die Begleitenden sind dann plötzlich in einer ganz anderen Rolle, wo man sie vielleicht auch überhaupt gar nicht gesehen hätte.
Ja.
Sie sind ja nicht nur Integrationsfachdienstleiter oder IFD, kurz gesagt, also das muss ich auch noch mehr angewöhnen, sondern Sie haben da auch Projektverantwortung. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, weil sich um den Integrationsfachdienst auch ab und an mal ganz spannende Projekte herum entwickeln. Ein Projekt, was jetzt fast gar kein Projekt mehr ist, sondern eigentlich auch ein Regeldienst geworden ist, ist Support, also Unterstützung, was einen anderen Fokus noch hat. Da haben wir Verantwortung oder da sind wir für die Regionen Leipzig und Nordsachsen auch zuständig. Und dort geht es darum, dass wir, also man muss dazu sagen, IFD hat so diese klientenbezogene Sichtweise. Ne? Da steht also der Klient im Mittelpunkt, der zu uns kommt mit einer gewissen Fragestellung und Unterstützungsbedarf, und Support dockt eigentlich genau an einer anderen Stelle an. Dort sind wir für die Arbeitgeber da und fragen die, was für Bedürfnisse da sind, wo Unterstützungsbedarf da ist, wo wir vielleicht Stellen mit besetzen können, wo wir Hilfe geben können, mit dem Ziel eben auch Arbeitsverhältnisse und Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen mit Behinderung ins Arbeitsleben auch kommen können. Das ist so ein Projektansatz, der sich vor mittlerweile über 10 Jahren entwickelt hat, und hier sind wir auch verantwortlich dann in der Region Leipzig und Nordsachsen. Projekte in der Mehrzahl gesagt, wir hatten vor noch nicht allzu langer Zeit ein Projekt, wo es um eine Art Gebärdendolmetscherdienst ging. Das hat es leider nicht über die Projektentwicklungsphase hinaus geschafft. Das ist einerseits schade, aber andererseits eröffnet uns das Ganze auch wieder neue Möglichkeiten. Heißt, unser Anspruch ist immer, in diesem Bereich Menschen mit Behinderung, Perspektivenschaffung, Integration oder, ja, wie Sie es vorhin auch gesagt haben, so diesen Inklusionsansatz da auch immer ein Stück weiter zu tragen und da die ein oder anderen Projekte auf den Weg zu bringen. Na, und gerade auch im Bereich der Arbeit mit den WFBMs, also den Werkstätten für behinderte Menschen, aber auch mit unseren Schülern, die später ins Arbeitsleben gehen, gibt es da durchaus Perspektiven, wo wir auch als Malteser drüber nachdenken, da auch mal Projekte zu starten, um diesen Weg der Integration neben dem IFD auch weiterzugehen, wo man sich jetzt so ein Stück aus der Beratungsschiene herauslöst, dann aber mehr so in die tiefe Unterstützung desjenigen dann auch rein bewegt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, weil eben Projektarbeit immer sehr dynamisch mitunter auch ist. Aber unser Ansatz ist halt auch immer, diese Welt Menschen mit Behinderungen noch ein Stück zu erweitern und vielleicht da auch neue Projekte mit auf den Weg zu bringen. Und das ist auch mit so meine Verantwortung, da auch zu schauen. Ich habe auch Kollegen, die da ganz aktiv mitwirken im Integrationsfachdienst, die auch immer mal wieder sagen, Mensch, es gibt da wieder neue Ansätze im Integrationsfachdienst, beispielsweise Bereiche unterstützte Beschäftigung, jetzt mal bloß so als Begriff rausgehauen an der Stelle. Das ist auch so ein mittlerweile eine Maßnahme beziehungsweise ein Projektansatz, den man vertiefen kann. Da sind wir auch immer mal wieder dran. Oder halt auch bei andere ergänzende Beratungsleistungen, die man machen kann, versuchen wir vielleicht über diesen Projektansatz dann zu starten und dann genauso, wie wir es mit dem IFD gemacht haben, dann in der Dauer zu verstetigen.
Aber ich bin gerade verblüfft, weil letzten Endes über den IFD und über die verschiedenen Projekte sind sie ja quasi Mutti für alles. Also sie nehmen die Arbeitgeber, sie haben die Arbeitnehmer. Ja, wer fehlt denn da jetzt noch? Also mir fällt spontan niemand ein.
Nee, da gibt's auch kaum noch jemanden. Also die Kostenträger kommen auch noch dazu, die da eine Rolle spielen. Und das ist aber so das Entscheidende. Also beim Integrationsfachdienst steht der Klient oder, wenn man es mal so nimmt, im Bereich Support dann der Arbeitgeber im Mittelpunkt. Und drumherum kann man sich vorstellen, wie so ein großes Puzzle, kommen dann alle dazu, die in diesem Prozess ja was zu sagen haben, da auch mitentscheiden müssen und mitgestalten müssen. Und unser Auftrag da in dem Bereich ist, dieses große Puzzle aller Beteiligten so zusammenzuformen, dass es halt ein Gesamtbild ergibt, was dann eben sein kann, dass jemand die passende Arbeit für sich findet oder halt in seiner Tätigkeit dann auch bleibt.
Ich bin da wirklich gerade wahnsinnig begeistert, weil das ist ja quasi, also ich will jetzt nicht sagen die eierlegende Wollmilchsau, aber es ist ja doch schon etwas, wo sie sich für einsetzen, ja. In dem Falle immer noch im Fokus der Mensch mit Behinderung und trotz alledem noch eine Unterstützung für Arbeitgeber, die unter Umständen so absolut gar keinen Plan haben, was sie jetzt zu tun haben, um wiederum dem Mensch mit Behinderung zu helfen. Ich bin da gerade echt ein bisschen begeistert, muss ich sagen.
Ja, und das ist tatsächlich auch so. Und man kann auch dazu sagen, wir sind ja sehr lange jetzt mit diesem Dienst auch am Markt. Und da hat sich auch ein ziemlich breites Netzwerk auch ergeben, also auch gerade mit Arbeitgebern. Also ich hatte ja vorhin als Einstieg auch gesagt, wie sieht so ein Unterstützungsprozess aus? Was machen wir da und wie läuft das ab? Es kommt auch sehr oft vor, dass sich Arbeitgeber an uns wenden und einfach sagen, wir haben hier jemanden oder wir haben mal eine Frage, wie läuft das ab? Oder wir haben auch eine Stelle frei, können wir die nicht mit eurer Unterstützung vielleicht besetzen? Fällt euch da was ein? Also wir sind da mittlerweile wirklich in der Breite auch unterwegs und sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich etabliert. Und das ist so unser Kernauftrag, wirklich in diesem Prozess als Mittler, Moderator, Koordinator auch zu stehen.
Schön. Also es macht mich gerade ein bisschen glücklich, weil mir war es nicht bewusst, dass es so eine Arbeit gibt. Natürlich, ja. Klar, man denkt immer, auch in der Ausbildung damals hatten wir das, dass man überlegt hatte, wir müssen mehr kooperieren und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es so einen Dienst, den man ja eigentlich noch ausweiten könnte, ja. Im besten Falle. Ja. Wenn Sie aber jetzt sagen, das ist bei den Maltesern vor allem auch da der einzige jetzt in diesem Bereich, ist natürlich schade, da jetzt nicht noch mehr aufzubauen.
Ja, also für Sachsen muss man dazu sagen, oder für unseren Bezirk muss man dazu sagen, wir sind in Sachsen der größte, oder als Träger sind wir der größte IFD-Träger. Wir haben zwei Fachdienste, einer in der Region Ostsachsen, also für die Landkreise Bautzen und Görlitz zuständig, und noch ein zweiter Fachdienst in Leipzig und Nordsachsen. Also wir haben schon eine recht große Region und Fläche unter uns, sind da auch seit vielen Jahren damit dabei. Und in Sachsen ist es so aufgestellt, dass das Integrationsamt als Auftraggeber diesen, ich sag mal, so eine gewisse Vielfalt auch noch in der Trägerlandschaft auch haben möchte. Und da zeichnen wir uns aber schon ein Stück weit damit auch aus, dass wir eben zum einen die größte Region abdecken und sicherlich auch von der Mitarbeiteranzahl auch mit an vorderster Front auch stehen. Ich sag's aber auch gerne immer wieder dazu, es ist sicherlich ausbaufähig auch in der Malteser Welt, denn Integrationsfachdienste sind gesetzlich vorgegeben, die gibt's bundesweit. in allen Bundesländern, aber sicherlich strukturell auch nochmal anders aufgestellt. Und das ist manchmal so ein bisschen der, vielleicht der Knackpunkt oder die Herausforderung. In Sachsen läuft es über Ausschreibungssysteme, also man muss sich dann darauf bewerben. Das haben wir ja bislang immer erfolgreich auch gemacht. In anderen Ländern sind manchmal die Hürden noch ein bisschen größer oder es sind einfach auch schon Strukturen vielleicht auch da, die nicht groß verändert werden sollten. Aber ich finde diesen Ansatz spannend und ich glaube, da kann man auch in der Malteser Welt sicherlich das ein oder andere nochmal einen Tacken auch voranbringen an der Stelle. Und deswegen auch die Werbung heute hier im Podcast für diesen Dienst und auch unser Angebot dann auch gerne an der Stelle immer mit auch weiterzuschauen. Also das machen wir auch in anderen Ländern immer mal mit. Wir hatten die Berliner Kollegen auch schon mal vor Ort, als damals in Berlin die Ausschreibung für die IFDs unterwegs war. Mit den Kollegen aus Magdeburg sind wir öfter mal im Austausch und sind da der Hoffnung, dass wir da vielleicht in Zukunft auch Verstärkung bekommen.
Wunderbar.
Vielleicht noch eins sei dazu gesagt. Das hatten Sie auch angesprochen, dass dieser Dienst ja gar nicht so bekannt ist oder man relativ wenig hört, vielleicht in Ausbildung, Studium und dergleichen. Das stimmt. Man muss natürlich auch dazu sagen, es ist schon ein recht spezieller Dienst. Also die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ist so auf den ersten Blick für viele Firmen gar nicht so relevant, weil man immer dann denkt, okay, ich habe dann einen Rollstuhlfahrer vor mir oder jemand, der blind ist. Aber Behinderungen spiegeln sich halt auch in vielen Facetten auch wieder. Ne? Also jemand, der aus beispielsweise einer Krebserkrankung kommt, kann auch einen Grad der Behinderung haben und auf einmal in diesen Personenkreis auch dazu zählen und dann genau mit diesen Fragen beim Arbeitgeber auch landen. Das heißt also, für viele Arbeitgeber ist es gar nicht so im ersten Schritt relevant. Es kann aber durchaus relevant auch werden und da ist immer unser großer Ansatz, nach Möglichkeit in der Breite auch dazu zu informieren und auch aufzuklären und dieses Angebot einfach auch bekannter zu machen. Und wenn uns das jetzt beispielsweise auch über den Podcast gelungen ist, dann bin ich glücklich und zufrieden zum Thema IFD.
Dann haben wir auf jeden Fall das Ziel erreicht, was das angeht.
Ja.
Ich würde jetzt nochmal in die Richtung Referent Verbandsarbeit Ehrenamt gehen. So, Ehrenamt ist ja was, das zieht sich tatsächlich, ich habe extra nochmal in Folge 2 reingehört mit dem Herrn Doll, der am Ende der Folge erzählt hat, dass er eine Koordinatorin hat, die meinte, die Ehrenamtlichen sind so der Goldstaub, der über allem quasi liegt. Und auch in allen Folgen, die bisher erschienen sind, zog sich das Ehrenamt so ein bisschen durch und ich bin immer noch wahnsinnig begeistert von Ehrenamtlichen, aber meine Frage ist zum einen, Verbandsarbeit heißt, ist das die Ehrenamtsarbeit und das zweite, warum Referent?
Warum man jetzt Referent sagt oder vielleicht auch Leiter oder Stabstelle Verbandsentwicklung, das ist, glaube ich, von der Begrifflichkeit egal, aber von dem Auftrag und dann von der Arbeit vielleicht auch nochmal dann das Entscheidende. Da versteht man auch den Hintergrund vielleicht ein bisschen besser. Ich kann da aber Michael Doll beipflichten, also von dem Goldstaub, das sehe ich genauso. Ehrenamt ist unglaublich wichtig und unglaublich breit auch bei uns im Malteser Hilfsdienst. Und man muss ja dazu sagen, wir sind ein von Ehrenamt getragener Verein. Also für uns spielt ja das Ehrenamt auch eine große Rolle. Ich sag mal, neben den hauptamtlichen Diensten, die natürlich genauso wichtig sind oder auch einen ganz großen Beitrag dazu leisten. Aber das Ehrenamt ist auch nochmal, wenn man es mal so nimmt, auch eine gewisse Besonderheit, die wir auch haben und auf die wir auch in dem Bereich auch sehr, sehr stolz sind. Warum Referent? Ich vergleich's gerne mal so ein bisschen mit meiner Arbeit im Integrationsfachdienst, weil sich das auch ziemlich stark unterscheidet und vielleicht auch ein Stück erklärt. Also im Integrationsfachdienst, da bin ich der Leiter, da bin ich für das Personal zuständig, da habe ich so die Aufgabe, diesen Dienst zu lenken, zu leiten, mein Personal auch entsprechend anzuleiten, einzusetzen und alles, was dazugehört, zu tun. Im Bereich der Verbandsentwicklung habe ich diese Aufgabe eigentlich nicht. Dort geht es eher darum, die Diözesanleitung oder unsere Dienste in der verbandlichen Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen. Na, also wie es der Name eigentlich schon sagt, Verbandsentwicklung, Verbandskultur, da geht es eigentlich im Kern darum, unseren Verband, unseren ehrenamtlich geprägten Verband auch in der, ja, so ein Stück weit durch die Zeit zu leiten und auch entsprechend weiterzuentwickeln und diese Entwicklung auch vor allen Dingen mitzugestalten, auch zu moderieren, das ein oder andere andere da auch zu beraten und ja, so verschiedene Bausteine auch reinzulegen, dass wir uns im Bereich der, ja, des Ehrenamts auch weiterentwickeln, wenn man es mal so nimmt. Na? Ja. Und ich berate da eher so ein Stück die Geschäftsführung, die Diözesanleitung in der Form, was können wir tun, was nehmen wir uns vor, was sind unsere Projekte, was sind vielleicht auch die großen Herausforderungen, die wir aktuell auch da haben und wie packen wir es an.
Wenn ich jetzt sage, ich möchte gern ehrenamtlicher werden bei den Maltesern, ja, komme ich dann direkt auf Sie zu und Sie leiern dann quasi irgendwas an oder wie läuft das dann ab?
Das ist durchaus möglich, dass jemand zu mir kommt. Also unterschiedlich. Also es gibt viele Helfer, die schon eine recht konkrete Vorstellung haben und sagen, ich würde gerne im Hospizdienst in Pirna mitarbeiten oder in den Einsatzdiensten in Leipzig was tun. Oder ich bin ganz neu, habe die Malteser in Gera gesehen, würde da gerne was tun. Dass diejenigen dann direkt auf die Ansprechpartner vor Ort oder auf die Diensteleiter zugehen und sagen, hier bin ich und was können wir machen. Aber wir haben natürlich auch Zugangsmöglichkeiten, die so ein Stück weit global da sind. Also bestes Beispiel, viele Helfer kommen über das Internet, über Radiowerbung oder über irgendwelche Presseveröffentlichungen auf uns zu und denken, Mensch, bei den Maltesern, da würde ich gern was tun wollen. Da steht was vom Ehrenamt. Aber was genau sich dahinter verbirgt, welche Einsatzmöglichkeiten da sind und was mich erwartet und was ich vielleicht doch mitbringen muss, das weiß ich noch nicht. Aber ich frage da mal an. Und wenn jetzt ein Helfer über die Homepage bei uns anfragt, über dieses Kontaktformular oder vielleicht über die Hotline anfragt, dann landet er tatsächlich bei mir und meldet sich im Grunde erstmal mit dem Angebot, was Ehrenamtliches tun zu wollen, was ich dann auch schon mal ganz toll finde, weil derjenige, der sich bei uns meldet, der bringt ja schon unglaublich viel mit. Na, auf den mussten wir ja nicht zugehen und fragen, willst du bei uns was machen, sondern derjenige sagt ja schon, ich würde gern meine Zeit einsetzen, um bei euch einen Dienst zu tun. Und ich nehme dann Kontakt mit demjenigen auf und im Erstgespräch frage ich dann nochmal nach, worum geht's, in welcher Form möchte derjenige sich einbringen, für welche Bereiche interessiert er sich und aus welcher Region kommt derjenige auch. Und wenn sich das dann schon ein bisschen abzeichnet, wenn da vielleicht die Vorstellungen schon recht konkret werden, dann kann ich an unsere verschiedenen Dienste auch gleich weiterleiten, weitervermitteln mit der Bitte, dass sich die Dienste dann direkt mal mit demjenigen in Verbindung setzen und ja, das Ehrenamt dann tatsächlich in der Tätigkeit auch entsprechend dann abstimmen und besprechen. Genau, das ist so eine Möglichkeit, wie man ans Ehrenamt rankommt und wo ich dann auch speziell als, wenn man es mal so nimmt, Vermittler da auch tätig bin.
Was sind denn so die Kernthemen der Verbandsentwicklung?
Die Kernthemen an der Stelle?
Yeah.
Vielleicht von der Historie nochmal. Bei den Maltesern gab es zuletzt das Zukunftsprogramm Ehrenamt 2020, wo man also sich das Ehrenamt auch nochmal angeschaut. Ich muss ein bisschen den Blick zurückwerfen, dann versteht man auch, was wir vorhaben, ein bisschen besser an der Stelle.
Ja, klar, kein Problem.
Und da ging es eigentlich darum, mal zu schauen, wo stehen wir denn eigentlich mit unserem Ehrenamt? Wie können wir dieses Ehrenamt auch weiterentwickeln und was braucht es vielleicht auch für Veränderungen an der Stelle? Und aus diesem Zukunftsprogramm sind eine ganze Reihe von Maßnahmen oder Intentionen entstanden, die es natürlich jetzt darum gilt, auch weiterzutragen und weiterzuentwickeln. Also zum einen, was bei uns eine ganz große Rolle spielt, ist das Thema Führung im Ehrenamt stärken. Also wir haben, um da vielleicht den Hintergrund zu wissen, wir haben sehr viele Dienste, die ehrenamtlich aktiv sind. Und unser großer Anspruch ist, dass sich diese Dienste natürlich auch ein Stück selbst führen und da auch selbst eine Führung entwickeln. Und das ist eine ziemlich große Herausforderung, aber auch eine sehr spannende, weil wir in unseren ehrenamtlichen Diensten sicherlich Leute haben, die sich da wunderbar auch mit einbringen können und auch Verantwortung mit übernehmen kann. Das ist so der eine Punkt. Das Thema ein Stück Verbandskultur leben, Partizipation, also wie man Ehrenamt auch mit einbindet, wie man Ehrenamt auch eine Stimme gibt, spielt immer eine ganz große Rolle. Und ja, natürlich so der Bereich ehrenamtliche Gewinnen und Gewinnen nicht nur, um neue Leute zu finden, vielleicht, sondern auch gewinnen, um sie bei uns auch zu behalten. Das ist ja auch immer eine große Herausforderung. Und aus diesen Kernelementen haben sich dann auch eine ganze Reihe von Maßnahmen entwickelt, die nochmal bestärkt wurden durch die Überarbeitung der Satzung und Leitfaden, wo auch nochmal so verschiedene Aspekte drin sind. Also zum Beispiel auch die stärkere Einbindung des Ehrenamts, die Eigenverantwortung im Ehrenamt, zu stärken. Und daraus haben sich dann eben verschiedene Punkte dann ergeben. Und was für uns eine ganz große Rolle spielt, was für uns wichtig ist, was so als Kernthema auch ein Stück weit über allem steht, ist, wir wollen unsere Verbandsarbeit oder Verbandskultur auch noch mal mehr in den Fokus nehmen und vielleicht auch ein Stück voranbringen. Muss man wissen, die Malteser sind in den letzten Jahren unglaublich gewachsen, was ja eigentlich super toll ist. Aber gerade in der Verbandsarbeit oder in der eigentlichen Vereinsarbeit, ich glaube, da haben wir noch mal so ein bisschen einen Puffer, den wir gut nach vorne bringen können an der Stelle. Und was ja so in der Vereinsarbeit ein Stück neben der Hauptamtsarbeit mehr oder minder auch liegt. Und da gibt unsere Satzung und unser Leitfaden unglaublich viel her, wie sich ehrenamtliche Helfer auch mit engagieren können, wie sie sich beteiligen können und wie sie unsere Dienste vor allen Dingen auch mitgestalten können. Und das ist jetzt eigentlich so die große Herausforderung, das zu gestalten. Und ganz praktisch oder ganz plastisch gesagt, sind wir aktuell noch dabei, jetzt pandemiebedingt vielleicht ein bisschen erschwerter an der Stelle über Satzung und Leitfaden noch zu informieren und unsere ehrenamtlichen Helfer und die Strukturen, die sich dahinter verbergen, auch über diese Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten zu informieren und zu bestärken, da vielleicht auch daran teilzunehmen und mitzumachen.
Ja, Pandemie ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Ich glaube, wir müssen doch mal drüber sprechen, leider. Wie hat sich denn da das Ehrenamt vielleicht auch verändert?
Also verändert insofern, wir sind durch die Pandemie natürlich in vielen Bereichen eingeschränkt, also oder gehandicapt, bestimmte Arbeiten auch zu machen, gerade auch in den Diensten, wo ich sehr nah am Menschen auch arbeiten muss oder soll. Das ist natürlich pandemiebedingt etwas herausfordernder. Sicher, in manchen Bereichen sind wir noch ein Stück ausgebremst dadurch und können das ein oder andere vielleicht nicht so in dem Maße anbieten und durchführen, wie wir das möchten. Auf der anderen Seite haben sich aber wiederum auch neue Möglichkeiten ergeben und auch neue Dienste oder neue Aufgaben entwickelt. Was dann natürlich auch, ich sag mal, einen positiven Aspekt aus dieser ganzen Entwicklung herauswagt. Also als Beispiel, wir haben letztes Jahr mal gestartet, ich weiß gar nicht, ob das in einem der letzten Podcasts schon mal mit erwähnt wurde, wir haben mal alle Betreuten mal durchtelefoniert, unsere Mitglieder auch mal angerufen, mal nachgefragt, wie es den Leuten auch so geht. Das ist richtig gut angekommen. Also da haben wir eine sehr, sehr positive Resonanz bekommen. Oder Helfergruppen, gerade Malteser Jugend oder Einsatzdienste, die ja recht regelmäßig dann auch immer ihre Gruppenabende hatten, wo sie zusammengekommen sind. Die haben einfach über den digitalen Weg mal neue Formate ausprobiert und haben sich da in bestimmten Themen wiedergefunden. Das sind vielleicht mal so die ganz spannenden neuen Dinge. Aber natürlich hat sich Ehrenamt in der Pandemie natürlich auch ein Stück weiterentwickelt, wo man nicht so genau weiß, wo kommen wir denn eigentlich mal hin an der einen oder anderen Stelle und wie geht's vor allen Dingen für den einen oder anderen Dienst auch mal weiter. Na, und da schauen wir auch gerade drauf, wie wir das gestalten können. Übrigens ein Thema, wo wir als Verbandsentwickler ganz aktiv im Moment dran sind und überlegen, wie können wir denn nach der Corona-Pandemie-Phase oder wenn mehr Lockerungen dann möglich sind, auch unser Ehrenamt auch wieder in Schwung bringen und oder bestärken, wieder in den Dienstalltag zurückzukehren. Da überlegen wir gerade verschiedene Formate, wo wir dann in unseren Bereichen oder unseren Diensten da auch entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten auch anbieten können. Was ich im Übrigen, und das finde ich ganz erstaunlich, auch noch dazu sagen möchte, wir haben im letzten Herbst eine neue Kampagne ins Leben gerufen, um ehrenamtliche Helfer zu gewinnen. Da gab es eine ziemlich starke Resonanz drauf. Also wir haben sehr, sehr viele Helfer oder ehrenamtliche Interessenten angesprochen, die gesagt haben, ja, wir machen mit, nicht nur pandemiebedingt, sondern wir haben uns jetzt mal mit diesem Thema auch beschäftigt und vielleicht gibt's ja da sogar eine Brücke über die Pandemie, um bei euch ehrenamtlich einzusteigen. Das hätte ich fast gar nicht so erwartet, weil ich dachte, es ist eher alles so im Lockdown und vielleicht an der einen oder anderen Stelle in Resignation. Aber es gibt, und das ist wirklich sehr, sehr schön, sehr viele Menschen, die gesagt haben, ich habe Zeit und ich würde gerne diese Zeit in dieser schweren Phase, in der wir uns alle bewegen, auch anbieten und bei euch mittun und vielleicht anderen, denen es im Moment gerade nicht so gut geht, da eine Unterstützung sein. Und das sind immer so die schönen Momente, die wir dann in dem Bereich des Ehrenamtes auch haben und wo wir als Verbandsentwickler natürlich drauf schauen und überlegen, wie können wir das für uns jetzt auch in Zukunft gestalten, wie können wir das einbinden, wie können wir uns in der Region auch aufstellen und wie können wir da unser Ehrenamt auch stärken und weiterentwickeln.
Das ist ja schon ganz schön viel, was Sie letzten Endes auch zu schultern haben. Was haben Sie denn ursprünglich mal gelernt und wie sind Sie denn damit zu den Maltesern gekommen?
Ursprünglich gelernt. Also ich, ja, das ist spannend. Aber wie ich zu den Maltesern gekommen bin, das ist auch nochmal interessant. Also den ersten Berührungspunkt hatte ich tatsächlich nach meinem Abitur. Da wollte ich bei den Maltesern im Fahrdienst arbeiten und habe mich geärgert, dass in dem Moment, als ich angefragt habe, keine Stelle frei war. Aber das war eher zufällig. Ich habe dann eine sehr schöne Stelle gefunden in der Altenpflege bei der Caritas und habe dann in der Zeit eigentlich meinen Berufswunsch so ein Stück weit gefunden, habe Sozialpädagogik studiert hier in Görlitz, auch abgeschlossen und bin dann in einem Jugendprojekt bei der Caritas gelandet, wo ich, das ist vielleicht jetzt so die Brücke zum Integrationsfachdienst, Jugendliche begleitet habe, die den Berufseinstieg nicht gleich geschafft haben. Und wir haben uns inhaltlich, das ist auch wiederum spannend, um die jüdische Geschichte in Görlitz gekümmert, haben die aufgearbeitet und digital vor allen Dingen aufgearbeitet und dann auch für Schulen und dergleichen zugänglich gemacht. Das Ganze war aber ein Projekt, deswegen ist das irgendwann dann zeitlich ausgelaufen und ich musste mich neu orientieren. Das habe ich zum einen von meiner Ausbildung her nochmal gemacht. Ich habe dann noch ein Fernstudium zur Betriebswirtschaft gemacht, bin also auch noch neben meiner Sozialpädagogik auch Kaufmann oder Betriebswirt und wollte eigentlich damals in der Phase auch weg aus Görlitz, habe gesagt, nee, ich fokussiere mich auf Studium, ich gehe jetzt mal raus in die weite Welt. Naja, und wie es dann so war, ich habe meine Frau kennengelernt und die hat mich dann hier in Görlitz gehalten und ich habe dann einen Job gesucht, hier in der Region und da ist mir die Stellenausschreibung zum Integrationsfachdienst über den Weg gelaufen. Und das Einzige, was ich unter dieser Stellenausschreibung wiedererkannt habe, war tatsächlich die Malteser. Aber weniger der Integrationsfachdienst, weil der Begriff, so wie es vielleicht den Hörern und Ihnen ja auch ging am Anfang, ja, der war für mich völlig neu und ich wusste eigentlich gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Und ja, dann bin ich so in die Malteserwelt im Integrationsfachdienst eingestiegen. Hatte am Anfang, muss ich auch dazu sagen, eigentlich gar nicht so die große Erwartung, lange dabei zu bleiben, weil das auch erstmal befristet war. Aber tatsächlich sind es jetzt mittlerweile 16 Jahre geworden und ja, ich fühle mich pudelwohl und genieße das auch ein Stück weit bei den Maltesern zu arbeiten, weil es wirklich ein schöner Rahmen auch ist. Das vielleicht so zu meinem Hintergrund und wir sind hier verwurzelt weiterhin. Also meine Frau hat mich in Görlitz gehalten, wenn man es mal so nimmt. Und ich habe dann auch gesagt, die große weite Welt muss gar nicht sein, sondern es ist eigentlich vor Ort richtig schön. Und ja, so sind wir dann hier.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war maximal am Görlitzer Bahnhof, damals zum Zivildienst, als ich nach Schleife musste. Ich weiß nicht, ob man das
ja,
noch,
na, wer war nicht in Schleife?
Ob man das noch kennt. Oh, ja, da tun sich Abgründe auf. Ja, und da musste ich dort umsteigen, das weiß ich noch.
Ja,
ja. Und eine Bekannte hat da auch Sozialpädagogik studiert und daher ist das so ein bisschen... Ja, und die große Filmstadt Görlitz, das ist so ein bisschen was
mir noch... Das wäre jetzt wieder ein Thema, worüber ich reden könnte, aber das passt dann, glaube ich, nicht ganz so.
Nein, das wäre dann sehr, sehr off-topic, könnte man sagen. Ja, genau. Definitiv. Ja, Sie sagten, Sie sind zwar in Görlitz quasi verwurzelt, aber Sie haben ja dann trotzdem, vielleicht auch über Kooperation mit anderen Dienststellen, Kontakt nach ganz Sachsen, in den ganzen Bezirk.
Ja, genau, richtig. Also sogar darüber hinaus, wenn man es so nimmt, bis nach Brandenburg und bis nach Thüringen rein. Die Diözesen gehen ja so ein Stück über die Ländergrenzen hinaus. Und ja, genau, habe ich.
Was ist denn da? Also ich kann mir gut vorstellen, dass im Integrationsfachdienst, gerade im Bereich Schule, man vielleicht auch mit dem Schulbegleitdienst so ein bisschen zu tun hat. Oder mit welchen Dienststellen kooperieren Sie denn da? Oder vielleicht auch mit welchen externen?
Jetzt rein im Integrationsfachdienst oder vielleicht auch Verbandsentwicklung, weil da eigentlich
ja beides, überall. Beides.
Also Integrationsfachdienst, klar gibt es diese Ansatzpunkte natürlich auch zu den anderen Diensten. Das ist uns auch ganz wichtig, wobei man immer gucken muss, wie man sich vielleicht mit den Diensten auch irgendwie rückkoppeln muss. Schulbegleitdienst aber schon sehr nah und wo wir auch regelmäßig da die ein oder andere Konstellation auch haben, die wir da auch gemeinsam angehen. Wobei sich der Schulbegleitdienst manchmal auf andere Schulen auch konzentriert, weniger in den G-Schulen da auch mit dabei ist. Aber das ist in der Abstimmung oder in der Zusammenarbeit der Dienste auch immer recht bereichernd, muss ich sagen. Und wir haben jetzt hier in Görlitz vielleicht ganz aktuell auch die Kollegen aus dem Schulbegleitdienst jetzt auch da. Vorher war es in Bautzen für die Region auch angedockt. Und da haben sich die Kollegen schon mal verständigt. Und da kann sicher auch was draus wachsen. Ansonsten sind wir im Integrationsfachdienst ja auch Teil der Dienstgemeinschaft der jeweiligen Dienststellen. Und der Integrationsfachdienst ist fest verwurzelt in den Dienststellen in Bautzen, in Görlitz und auch in Leipzig und gehört da genauso wie der anderen Dienste, Fahrdienste, Menüservice und dergleichen auch zum Dienstportfolio. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass wir da auch in diesen Bereichen auch da sind. Und ja, an der einen oder anderen Stelle gibt es tatsächlich Überschneidungspunkte. Ich erinnere mich beispielsweise mal an ein Praktikum von einem unserer Klienten im Fahrdienst oder auch in anderen Bereichen. Und da schauen wir auch natürlich immer, wie man miteinander auch zusammenkommen kann. Das vielleicht so intern in der Hinsicht. Extern arbeiten wir in den Bereichen mit sehr, sehr vielen Kooperationspartnern zusammen. Klassisch Kostenträger, Rentenversicherungsträger, Arbeitsagentur, Jobcenter und sehr, sehr vielen Arbeitgebern auch in der Region, für die wir auch Ansprechpartner sind. Neben den Schulen noch dazu und den WFBMs, die wir ja auch ohnehin haben.
Gibt es da bestimmte Arbeitgeber, wo Sie oder sind das generell alle? Also, oder ist das eher so Industrie, eher so Handwerk oder welche Richtung geht das da?
Eigentlich volle Bandbreite an der Stelle, vom kleinen Einmannbetrieb bis zum mittelständischen Unternehmen bis zu Bundesbehörden, da ist wirklich alles dabei an der Stelle. Na, also die Arbeitsalltag kann tatsächlich aussehen, ich muss früh in Gummistiefeln und Schutzkleidung mal im Schweinestall mit rumlaufen, weil da ein Klient arbeitet und habe anderthalb Stunden später einen Termin auf irgendeinem Ministerium oder in irgendeiner Verwaltungsszenerie. Das kann vorkommen. Also ich habe immer als IFD-Mitarbeiter gesagt, ist immer ganz gut, wenn man ein Jackett und ein paar Gummistiefel im Auto liegen hat, wenn man unterwegs ist.
Und vielleicht noch eine mobile Dusche im besten Fall.
Ja, genau. Ja, das ist angebracht. Genau. Ich habe die Termine dann immer andersrum gelegt, da ging's.
Da mussten dann noch Frauen und Kinder drunter leiden.
Die mussten dann ein bisschen. Genau, ja. Aber ich bin auf dem Land groß geworden, also ich kenne es eigentlich auch nicht anders. Von daher hat mich das nie so gestört. Meine Frau kommt aus der Stadt, die hat es vielleicht dann doch immer ein bisschen mehr gestört.
Ja, da muss sie dann durch.
Ja, ne? Genau. Hat sich ja so ausgesucht.
Und sie in Görlitz gehalten, natürlich.
Richtig, genau.
Ja, selber ja. Schuld. Nein, ja. Mir misswillen.
Nee, und im Bereich Verbandsentwicklung tatsächlich, also da bin ich ja für die gesamte Region auch zuständig. Da gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit ja mit unseren Dienstorten und auch verschiedenen Diensten, die wir in der Region noch haben. Das ist mir da auch ganz wichtig und das ist im Moment vielleicht doch das, was mir pandemiebedingt ein Stück weit fehlt, weil man sich, wenn dann auch nur über Telefon oder über irgendein Online-Format verständigen kann. Und ich glaube, Verbandsentwicklung lebt auch tatsächlich dann auch sehr stark von diesen Begegnungen, von diesen Gesprächen. Und da war ich, als ich jetzt, also als Corona noch nicht da war, recht viel unterwegs. Von Annaberg über Leipzig bis hin nach Cottbus und zurück. Und das fand ich auch unglaublich bereichernd, weil man da mal so die ganzen Facetten und Bereiche auch und die Leute, die sich dahinter verbergen, kennengelernt hat und im Gespräch natürlich dann auch das eine oder andere erfahren hat, was wiederum auch für die Entwicklung der Dienste unglaublich auch wichtig war.
Verbandsarbeit, dieser Begriff, wenn ich mir den jetzt gerade so nochmal auseinandernehme, der klingt für mich halt wirklich nach auch Vereinsarbeit, wo man eben mal sagt, Mensch, wir machen heute mal ein Grillerchen und reden, kommen einfach nur in Kontakt miteinander.
Genau, genau. Das kann es durchaus sein an der Stelle. Richtig. Es gibt auch noch ein Format, was wir da machen. Also wir haben ja sehr viele Dienste auch in den Gliederungen, die vielleicht auch mal so das ein oder andere Problemchen haben oder vielleicht vor einer Fragestellung stehen, wo sie sagen, das müssten wir mal irgendwie anpacken und wir brauchen da mal jemanden, der uns da begleitet und uns da unterstützt. Und das kann tatsächlich auch aus der Verbandsentwicklung kommen. Gibt es das Format der Entwicklungswerkstätten, kurz E-Werke, wo wir da auch in diesen Gremien dann mal oder in diesen Runden das ein oder andere mitbearbeiten können mit ja verschiedenen Methoden, die uns da zur Seite gestellt werden. Und das kann dann tatsächlich auch, und das ist manchmal ganz bereichernd, in solchen Grillabenden oder in irgendwelchen Runden noch enden. Ne, hatte ich beispielsweise, da erinnere ich mich auch gerne dran, und wenn das Jana Hering jetzt auch hört, die schmunzelt da auch bestimmt. Da hatten wir beispielsweise so ein E-Werk, was jetzt pandemiebedingt ein bisschen ausgesetzt ist. Und da haben wir Samstagmittag zusammengesessen, haben Gulasch gegessen und eigentlich in dieser Mittagspause so die eigentlichen Kernthemen besprochen und überlegt, was man tun kann. So vorher immer beim Essen.
Essen.
Das ist wirklich das Entscheidende manchmal. Und das fehlt im Moment vielleicht ein bisschen. Das stimmt.
Das stimmt. Man kann sich ja auch schön mit einem Teller Nudeln vor, ja, was weiß ich, welches ja, Programm genau, man genau. dann nimmt, inklusive ja, Kamera. Ja. Aber es ist halt einfach
richtig,
mal was anderes.
Richtig, ja, richtig. Ja. Und da hoffe ich, dass die Zeit irgendwann mal wieder zulässt und man mehr unterwegs ist, weil man wird da auch immer sehr, sehr herzlich aufgenommen und es entwickeln sich da immer so recht schöne Sachen, die in der Malteserwelt dann auch vorkommen. Und ja, drücken wir die Daumen, dass es vorangeht.
Und Entwicklungswerkstätten, das ist ja jetzt wahrscheinlich aber auch mehr. Also was macht denn das aber so aus? Was kommt denn vielleicht auch hinten dann bei raus?
Also die Malteser Entwicklungswerkstatt, wenn man es mal so nimmt, ist eigentlich ein Angebot oder ein Instrument, um Gliederung auch in Bewegung zu setzen oder Dienste auch in Bewegung zu setzen. Mal ganz platt gesagt. Also es kann ja durchaus sein, es gibt in einem Dienst eine gewisse Fragestellung, über die noch keiner so richtig offen gesprochen hat, oder es gibt irgendein Problem oder ein Stand, wo man sagt, wir wollen da einfach mal irgendwie einen Schritt nach vorne machen, wissen aber nicht so genau, wie wir das anpacken sollen. Und um in Bewegung zu kommen, braucht es zum einen erstmal einen Anlass und ein bisschen einen Anschub. Das kann sein, dass man das beispielsweise über eine Art Befragung mal rausbekommt. Da haben wir bei den Maltesern die Ehrenamtsbefragung in den letzten Jahren auch mal durchgeführt, wo so recht spannende Rückmeldungen an uns gekommen sind, wie denn unsere Helfer auch Ehrenamt bei uns einschätzen. Aber es kann manchmal auch sein, dass es an der einen oder anderen Dienst irgendwie eine Fragestellung gibt oder einen Konflikt gibt, den man aus dem Weg räumen sollte, um wieder eine gute Arbeit machen zu können. Und dafür gibt es das Angebot der Malteser oder der Entwicklungswerkstatt. Und zwar gibt es in dieser Werkstatt Moderatoren, unter anderem kann ich das auch persönlich sein, die gemeinsam mit diesen Diensten an dieser Fragestellung arbeiten, in ganz unterschiedlichen Möglichkeiten, Befragungen, Diskussionen, wenn ich sage Rollenspiele, das kommt so ein bisschen aus dem sozialpädagogischen.
Damit kann ich was anfangen.
Genau, ja. Aber das schreckt doch viele ab, sage ich mal an der Stelle. Und da ist immer mein Angebot, ja, dann vielleicht aber auch zu sagen, wir können da auch einen Grillabend draus machen oder machen das mal ganz praktisch in so einem Arbeitsessen oder wie auch immer und überlegen mal, wo wir aktuell stehen und was wir tun können. Also vorhin auch das Beispiel ja von Annaberg dazu gesagt, da war das nämlich so. Und dann begleiten wir diesen Dienst oder die Gliederung in dieser Fragestellung als Moderator, als Koordinator und versuchen das Problem gemeinsam zu lösen oder unterstützen eigentlich den Dienst, dass er das Problem alleine lösen kann. Und das ist sehr individuell, muss man auch dazu sagen. Deswegen schwimme ich gerade jetzt vielleicht irgendwie in Koffer zu liefern, wo man so verschiedene Sachen rausziehen kann, die das letztendlich ausmachen, weil das ist auch von der Fragestellung und von den Diensten halt sehr, sehr unterschiedlich. Es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ne? Und als Entwicklungswerkstatt kann man das vielleicht dann als Begriff auch so sehen, dass man dann gemeinsam mit allen an der Lösung dieser Fragestellung auch arbeiten kann. Und wir bringen in diese Werkstatt das Handwerkszeug auch mit, Eben, dass wir ja Konfliktsituationen mal diskutieren, Dinge aufzeigen, Lösungsansätze vielleicht auch vorstellen und auch begleiten. Manchmal sind das unausgesprochene Dinge, die es einfach notwendig macht, mal auf den Tisch zu legen. Also fast so einen supervisorischen Ansatz da an der Stelle vielleicht auch mit dazu packen. Und das Ganze kann natürlich dann auch abgerundet werden in einem Grillfestchen oder in irgendeiner anderen Form. Na, und das finde ich eigentlich immer ganz spannend, als Format auch da zu haben, weil mit Blick in die verschiedenen Dienste, da wo wir Entwicklungswerkstätten auch schon auf den Weg gebracht haben, gab es entweder irgendwelche Herausforderungen, die zu meistern waren oder irgendwelche, ja, Konflikte klingt immer so negativ, deswegen, wenn wir einen anderen Begriff noch finden, wäre das prima.
Herausforderungen,
genau, an der Stelle. Oder aber, wir hatten eine Entwicklungswerkstatt bei uns in der Diözese in Görlitz mal mit dem Hintergrund gemacht, wie wollen wir denn unsere Ehrenamtsarbeit auch weitertragen und wie wollen wir uns denn auch in die Zukunft aufstellen, wie können wir auch neue Leute begeistern. Und so ein Prozess läuft halt nicht von alleine ab, sondern da braucht es eben, wie gesagt, den Moderator dazu. Und das kann man über diese Entwicklungswerkstatt dann auch annehmen, diesen Moderator gestellt zu bekommen, aber natürlich auch verschiedene Materialien da auch mit in die Runde zu bringen, die man dann entsprechend auch anwenden kann oder begleitet durch den Moderator auch umsetzen kann.
Es ist sehr, sehr viel gewesen. Mittlerweile kann ich guten Gewissens sagen, dass diese Folge nun doch eine gute Stunde lang ist. Von daher hat Herr Jäger am Anfang nicht so viel versprochen, aber jede Folge geht auch mal zu Ende.
Schön.
Dann gibt's von meiner Seite tatsächlich eigentlich nichts, außer dass ich mich freue, und das habe ich jetzt fast in jeder Folge gesagt, bis ab Folge 4 fängt das, glaube ich, an, dass ich jetzt schon so weit zurückdenken kann tatsächlich, hier in Folge 8 mittlerweile, aber hoffentlich sehen wir uns auch irgendwann
auf
mal.
Auf jeden Fall. Vielleicht können wir doch also vorhin nochmal zu dieser Idee mal einen schönen Grillabend zu machen.
Ja.
Eigentlich mal witzig mit allen Leuten, die im Podcast waren, dann auch zusammen und natürlich auch mit Gästen. Also wir wollen ja niemanden irgendwo außen vor lassen.
Nein, natürlich nicht. Aber dann nehmen wir eine riesen Podcast-Folge auf.
Auf jeden Fall, genau. Und auch ganz wichtig, ich habe den Podcast oder unseren Technik-Podcast, muss man dazu sagen, letzte Woche auch mit meinen Kollegen aus Köln und aus der Region mal diskutiert. Die waren alle sofort hellhörig und meinten, das ist ja eine coole Idee, da müssen wir uns unbedingt mal bei euch melden und auf die Webseite gehen und uns das anhören. Also es trägt Früchte und wir finden das wirklich super. Und auf den Grillabend freue ich mich jetzt schon.
Ja, bitte, unbedingt. Ganz schnell Corona weg und dann gibt es ein riesengroßes Grillerchen in der Dienststelle in Dresden oder wo auch immer.
Sehr, sehr gern.
Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank und bis dahin.
Ja, gerne. Bis demnächst.
So, sehr schön. Dann schauen wir mal, ob das Kraut schon schön weich geworden ist. Und dann können wir dann eigentlich gleich. Ach du heiliger Bimbam. Ah! Aus, alles aus, alles runter, alles. Autsch, ist das heiß. Au, ah! Ja. Ich glaube, dann wären es jetzt Nudeln nur ohne Kraut oder halt mit Schmorkraut. Oh, eine Sauerei. Na toll. Tja, dann gibt's wohl nur Nudeln mit Tomatensauce. Schade. Sehr, sehr schade. Na gut, dann beim nächsten Mal. Und dann werde ich jetzt erstmal sauber machen.
Das war die 8. Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gerne Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt die Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao!
Wir müssen aber noch auflösen, wie wir es geschafft haben, das Mikrofon zum Laufen zu bringen. Was war's denn jetzt? Weil ich kann ja nichts tun hier aus der Ferne.
Ja, also man glaubt es, wobei, das würde ich jetzt für mich stehen lassen, Herr Pietsch, weil Sie haben ja unglaublich viel Input gegeben und Lösungsvorschläge in unserer letzten Runde beigebracht. Hat mich echt begeistert, was es so an Formaten alles gibt, Interviews aufzuzeichnen. Nur haben die alle leider nicht funktioniert.
Nee.
Und man glaubt es kaum, weder das Mikrofon noch der Lautsprecher war schuld, sondern tatsächlich der Monitor.
Also ein zweiter Monitor.
Ein zweiter Monitor, genau. Ein zweiter Monitor, den ich an meinen Laptop angeschlossen hatte und der irgendwie meinen Laptop blockiert hat, das Mikro anzunehmen. Und
Auch eine Ahnung, warum. Also vermutlich haben sie es über HDMI angeschlossen.
Ja, genau.
Ja, genau. Und damit nimmt er auch die Tonspur. Also vermutlich hat er die Tonspur dann auf den Bildschirm umgeleitet und hätte man da irgendwas am Bildschirm rumgestellt, dann hätte es funktioniert.
Aber also wir haben ja alle möglichen Stecker rausgezogen und wieder reingesteckt, aber tatsächlich den Bildschirmstecker, an den haben wir nicht gedacht. Aber wie auch, ne?
Ich habe den Bildschirm auch gar nicht gesehen. Ich wusste nicht mal, dass es ein zweiter ist.
Wirklich, also...
Aber das war eine Erfahrung.
Das war auf jeden Fall eine Erfahrung und hat aber auch irgendwo Spaß gemacht, sich mit diesen ganzen Sachen mal auseinanderzusetzen. Und ganz witzig, ich bin an dem Abend dann nach Hause gekommen und meine Frau meinte gleich, und warte, erfolgreich und hat Spaß gemacht. Ich sage, ja, Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Erfolgreich würde ich jetzt nicht so nennen, weil wir sind irgendwie nicht so richtig zusammengekommen. Aber wir haben es ja gleich heute entsprechend nachgeholt und wunderbar an der Stelle. Hat unglaublich großen Spaß gemacht, muss ich dazu sagen.
Das freut mich.